NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. September 1990. Die größte Basilika Afrikas wird geweiht.
Ich feiere die Weihe dieser Kirche. Ich bin glücklich, sie in den Rang einer Basilika zu erheben.
Als Papst Johannes Paul II. Im September 1990 die Elfenbeinküste besuchte, ging für Félix Houphouët-Boigny ein Traum in Erfüllung. Endlich hatte der Vatikan das Geschenk des Präsidenten akzeptiert. Notre-Dame de la Paix, die Basilika unserer lieben Frau des Friedens, war da schon ein Jahr fertig. Doch dem Papst war eine derart protzige Spende in einem afrikanischen Entwicklungsland wohl nicht ganz geheuer. Erst nachdem Houphouët-Boigny bei einer Audienz in Rom auch den Bau eines Hospitals zugesichert hatte, nahm Johannes Paul II. Die Einladung an. Am 10. September 1990 war es soweit. Der Papst reiste nach Yamoussoukro, um die Kirche zu weihen.
Dank der Großzügigkeit von Monsieur Félix Houphouët-Boigny wurden dieses Heiligtum und die internationale Stiftung unserer lieben Frau des Friedens errichtet, um die Versammlung im Glauben und den lebendigen brüderlichen Dienst an einem Ort zusammen zu verbinden. Dieses Werk wird vervollständigt werden durch ein Krankenhaus, dessen ersten Stein ich am Ende dieser Zeremonie segnen werde.
Der gefeierte Stifter wurde 1905 als Dia Houphouët geboren, in eben dem Dorf im Landesinneren der Elfenbeinküste, welches er später zur Hauptstadt Yamoussoukro machte und wo die gigantische Basilika entstand. Als Sprössling einer bedeutenden Kakaopflanzerfamilie konnte Houphouët auf eine französische Schule gehen. Dort wurde er von katholischen Missionaren getauft und nahm den Vornamen Félix an. Das Christentum war für viele Afrikaner in den französischen Kolonien eine Religion des Fortschritts und sozialen Aufstiegs.
Das Motiv lag schlichtweg darin, dass über die Mission eigentlich die einzige Möglichkeit besteht, eine gute Ausbildung zu bekommen und dann vielleicht auch eine Position, die eben auch ein vernünftiges Maß an Einkommen in einem kolonialen Kontext sichert, wo ohnehin nur sehr wenige Afrikaner bestimmte Positionen bekommen konnten.
Erklärt Andreas Eckert, Professor für afrikanische Geschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Houphouët wurde zunächst Arzt, doch als er in den 30er Jahren Chef seines Stammes wurde, übernahm er die Geschäfte der damals schon sehr einträglichen Kakao-, Kaffee- und Kautschukplantagen der Familie.
Die Missionen haben ja durchaus auch ihre afrikanischen Zöglinge zu ökonomischem Handeln angeregt und ausgebildet. Und Houphouët ist ja im Gegensatz zu vielen anderen nicht irgendwie in die Verwaltung gegangen, sondern war ja Kakaopflanzer und auch einer der wichtigsten. Und hat sehr früh es gut verstanden, ökonomischen Erfolg auch mit einer politischen Karriere zu verknüpfen.
1944 gründete Félix Houphouët die Afrikanische Landwirtschaftsunion, Vorläufer der späteren Demokratischen Partei der Elfenbeinküste. Mit seinem Eintritt in die Politik legte er sich zusätzlich den Beinamen Boigny, der Widder, zu. In der Kultur seines Volkes, der Baoulé, steht der für starke Führerschaft.
Houphouët gehörte zu den wichtigsten Politikern der Dekolonisation. Mit seinem Namen ist etwa das Ende der Zwangsarbeit verbunden. Er hat sich zwischenzeitlich auch mit den Kommunisten zusammengetan, aber nur für eine kurze Phase, Ende der 40er Jahre. Dann aber seit den frühen 50er Jahren sehr intensiv auf eine Kooperation mit Frankreich gesetzt.
Houphouët-Boigny wurde 1945 als Vertreter der afrikanischen Kolonien in die französische Nationalversammlung gewählt. Ab 1956 war er Minister in mehreren Regierungen der Vierten Republik. Houphouët dachte wie ein Franzose und war zunächst gegen eine baldige Unabhängigkeit der Elfenbeinküste. Er glaubte, dass man noch nicht auf die Hilfen Frankreichs verzichten könne.
Afrika ist noch nicht reif für die volle Souveränität. Wir brauchen noch sehr viel Zeit, ehe wir psychisch und wirtschaftlich dafür gerüstet sind.
Nachdem aber Charles de Gaulle, der die Zeichen der Zeit erkannt hatte, den westafrikanischen Staaten die Ablösung von Frankreich nahelegte, machte sich Ouphouët Boigny zum Führer der nationalen Bewegung. Im August 1960 erklärte er die Unabhängigkeit der Elfenbeinküste.
Je proclame solennellement en ce jour béni du 7 août 1960 l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
Ouphouët Boigny wurde Präsident und Chef der Einheitspartei der Elfenbeinküste. Das Parlament hatte kaum etwas zu sagen. Ouphouët versorgte alle wichtigen Stämme und ihre jeweilige Klientel mit Ämtern und Posten in der Wirtschaft, sodass kaum Opposition zu seiner Regierung aufkam. Auch der weiterhin große Einfluss Frankreichs stabilisierte seine Macht. Lange Jahre war die Elfenbeinküste das Musterland Afrikas. Es stieg zum größten Kakaoexporteur und zu einem der wichtigsten Kaffeeproduzenten der Welt auf. Der wirtschaftliche Aufschwung füllte das Konto Ouphouëts, stellte aber auch die Menschen zufrieden. Das spielte dem autokratisch regierenden Präsidenten in die Hände.
Was ihn jedenfalls für den größten Teil seiner Amtszeit charakterisiert, ist, dass despotische Willkürakte, Orgien von Gewalt, massive Unterdrückung bestimmter Gruppen im Land, dass er das im Gegensatz etwa zu anderen Diktatoren Afrikas nicht betrieben hat. Also er war in diesem Sinne zwar jemand, der jetzt auf Demokratie nicht viel gesetzt hat, aber doch vergleichsweise moderat war.
Kritik an seinem Herrschaftsstil ließ Félix Ouphouët Boigny an sich abprallen. Er sah sich als guter Monarch, regierte wie ein Hirte, der nur das Beste für seine Schäfchen wollte. In einem Interview mit Radio France Internationale 1982 sagte Ouphouët:
Je prends le cas de nos amis français. Votre unité nationale.
Zum Beispiel Frankreich. Eure nationale Einheit haben eure Könige geschmiedet. Unsere Unabhängigkeit entsteht gerade erst. Wir haben keine Nation geerbt, sondern einen Staat. Die Nation ist eine Konstruktion, die viel Zeit benötigt. Überall in Afrika, wo man ein Mehrparteiensystem installiert hat, sind Stammesfäden ausgebrochen.
In einem politischen Willkürakt verlegte Ouphouët Boigny 1983 die Hauptstadt der Elfenbeinküste von Abidjan, der Wirtschaftsmetropole an der Küste, in sein Heimatdorf Yamoussoukro im Landesinneren.
Das war vielleicht auch die Geste eines inzwischen schon alten Mannes, der jetzt nochmal sehr stark auch seine Verbundenheit zu dieser Region dokumentieren wollte. Aber Abidjan blieb weiterhin in den Augen vieler das politische und ökonomische Zentrum des Landes.
Anfang der 80er Jahre fielen die Weltmarktpreise für Kakao und Kaffee in den Keller. Das stürzte die Elfenbeinküste in eine schwere wirtschaftliche Krise. Als schließlich bekannt wurde, dass Ouphouët Boigny die Errichtung einer gigantischen Kirche in Yamoussoukro in Auftrag gab, machte sich Unmut breit. Doch Le Vieux, der Alte, wie er mittlerweile genannt wurde, versicherte, er würde das Projekt aus seiner Privatschatulle finanzieren. So blieb es ruhig im Land, auch weil niemand ein Interesse daran hatte, das traditionell tolerante Verhältnis der Religionen in der Elfenbeinküste zu gefährden. Andreas Eckert:
Es gibt vergleichsweise wenig religiöse Konflikte, also weder religiös motiviert noch religiös übermantelt. Aber natürlich wurde der Katholizismus, der eine Minderheitenreligion in der Elfenbeinküste ist, durchaus immer wieder protegiert und gefördert.
Neben traditionellen afrikanischen Religionen sind ein Drittel der Menschen in der Elfenbeinküste Christen, ein Drittel Muslime. Um keinen Neid aufkommen zu lassen, bekamen erst die Muslime von Yamoussoukro eine große neue weiß getünchte Moschee. Dann wurde 1989, nach nur 3 Jahren Bauzeit, auch die katholische Basilika Notre-Dame de la Paix fertiggestellt. Es ist ein Monument der Superlative. Die größte Kirche Afrikas ist nach der Anlage von Petersdom und Petersplatz in Rom gestaltet. Die Basilika selbst ist jedoch ein Zentralbau, 158 Meter hoch, höher als der Kölner Dom. Die Kuppel ist niedriger als die von St. Peter, darauf soll der Vatikan bestanden haben, aber viel breiter. Der größte klimatisierte Raum der Welt bietet Platz für 30.000 Menschen. Verspiegelte Fahrstühle in Säulen von monströsen Dimensionen bringen die Besucher aufs Dach. In der Predigt am 10. September 1990 sagte Papst Johannes Paul II.:
Zu allen Zeiten und auf allen Kontinenten haben die Kinder der Kirche ihr Bestes gegeben für die Errichtung dieser sichtbaren Zeichen, welche zu verstehen helfen, dass Gott in der Mitte seines Volkes wohnt.
Europäische Fachleute wurden eingeflogen. Sie verwendeten nur edle Hölzer und Metalle für die Einrichtung der Basilika. 70.000 Quadratmeter Marmorplatten aus Italien, Spanien und Portugal wurden verbaut. Die riesigen bunten Bleiglasfenster, in denen sich Stifter Félix Houphouët-Boigny als Jünger Christi verewigen ließ, wurden in Frankreich hergestellt.
Natürlich hat das auch mit einem gewissen Größenwahn zu tun. Eine Art Rolle innerhalb der globalen katholischen Kirche für sich zu beanspruchen. Aber so ganz erklären kann man es nicht. Also, dass da nun knallhartes politisches Kalkül dahinter gestanden hat, möchte ich schon fast ausschließen.
Die Baukosten wurden auf 150 bis 250 Millionen Euro geschätzt. Kritik an diesem Prachtbau im afrikanischen Busch kam nicht nur von unabhängigen Entwicklungshilfeorganisationen weltweit, sondern auch von Vertretern der katholischen Kirche. Der damalige Chef des Hilfswerks Miserior, Norbert Herkenrath, sagt im WDR-Fernsehen:
Man kann sowas nicht sehen, ohne empört zu sein. Ich finde es deutlich gesagt ein Skandal, dass in einem sehr armen afrikanischen Land eine solche Kirche heute mit 250 Millionen hingestellt wird, die nicht die Kirche des Volkes ist, sondern die der greise Präsident zu seinem eigenen Ruhm dort erstellt.
Houphouët hat immer betont, das sei aus seinem Privatvermögen. Das deutet ja schon darauf hin, dass er doch auch einen Teil der staatlichen Einnahmen auf sein eigenes Konto umdirigiert hat. Geld, das eigentlich für viele andere dringend notwendige Leistungen hätte genutzt werden können.
Zum Papstbesuch in der Elfenbeinküste am 10. September 1990 pilgerten Hunderttausende Gläubige nach Yamoussoukro, um die Feier zur Weihe der Basilika Notre-Dame de la Paix mitzuerleben. Aber schon wenige Tage später kehrte wieder Stille ein auf dem Gelände. 3 Jahre darauf, im Dezember 1993, starb Félix Houphouët-Boigny. Noch einmal wurde Yamoussoukro Schauplatz einer Massenveranstaltung. Die Trauerfeier für Houphouët-Boigny im Februar 1994 fand in der Basilika Notre-Dame de la Paix statt. Hunderttausende gaben dem verstorbenen Präsidenten die letzte Ehre.
Houphouët ist ein Monument. Er repräsentiert alles, für alle Menschen hier. Ich war immer ein Anhänger von ihm, aber spätestens ab 86 hätte man an Ablösung denken müssen. Die ganze Elfenbeinküste trägt Trauer.
Félix Houphouët-Boigny war ein Autokrat, aber er war auch die wichtigste Integrationsfigur der nachkolonialen Elfenbeinküste. Nach seinem Tod machte das Land schwere Zeiten durch. Während des Bürgerkriegs 2002-2003, ein Konflikt Norden gegen Süden entlang ethnischer Linien, war die Elfenbeinküste sogar ein geteiltes Land. Heute verirrt sich kaum ein Tourist oder Pilger nach Yamoussoukro ins Zentrum des Landes. Der steinerne Riese Notre-Dame de la Paix liegt still und majestätisch in der Schwüle der Tropen. Für Andreas Eckert von der Humboldt-Uni Berlin ist das Bauwerk ein Symbol für die Geschichte Afrikas nach der Unabhängigkeit.
Die Basilika an der Elfenbeinküste ist sicherlich eines der bizarrsten und auch größten Monumente dieser Epoche, aber repräsentiert nicht unbedingt etwas Positives, sondern steht aus meiner Sicht für Auswüchse eines autokratischen Herrschaftsstils, der für Afrika viel Schlechtes gebracht hat.
Der Unterhalt des weitläufigen Heiligtums kostet jährlich Millionen. Aber immerhin bietet die katholische Kirche 120 Menschen und ihren Familien ein Auskommen. Bauarbeiter, Wachleute, Feuerwehrmänner, Gärtner und ein großer Putztrupp halten den Betrieb am Laufen. Wenn in der Basilika alle Lichter angehen, heißt es, wird es in Yamoussoukro dunkel. Doch das ist seit über 20 Jahren nicht mehr vorgekommen.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Meyer an die Weihe der größten Basilika Afrikas heute vor 25 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.